Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird diese Woche präsentiert von Campus-Legenden, dem neuen Podcast der Universität Hamburg. In diesem Podcast berichten prominente Gäste im Gespräch mit Hauke Hegerin, dem Präsidenten der Universität Hamburg, über ihre unvergessliche Zeit als Studierende und wie sie ihren Weg in Spitzenpositionen gefunden haben. In der aktuellen Ausgabe mit Rüdiger Grube. Jetzt reinhören und spannende Einblicke in ihre Campusgeschichten erleben. Überall, wo es Podcasts gibt und jeweils Mittwoch um 19 Uhr und Samstag um 14 Uhr bei Ahoi Radio.
Heute spreche ich mit der wissenschaftlichen Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg, Professor Dr. Ursula Schröder. Ahoi, Frau Professor Dr. Schröder.
Moin, wie geht's?
Oh, mir geht's gut. Ich habe jetzt diesen langen Satz hinter mich gebracht. Jetzt bin ich ein bisschen außer Puste. Aber Sie müssen ja jetzt arbeiten, denn mir schwierige Fragen beantworten. Wenn ich sehe Friedensforschung, dann fällt mir ein, dass in Krisenzeiten Comedians Hochkultur haben. Denn die Leute wollen lachen und so weiter. Wie ist das für Sie? Haben Sie auch gerade Hochkultur, weil alle gerade was über Frieden erfahren wollen in Kriegszeiten?
Klar, das haben wir schon. Es ist leider nicht ganz so lustig wie bei den Comedians wie bei uns, aber wir haben auch viele Ideen über Friedensforschung im öffentlichen Raum, die wir dann manchmal noch korrigieren müssen, weil Leute doch denken, dass Friedensforscherinnen und Friedensforscher sich erstmal mit Frieden beschäftigen, dass wir diejenigen sind, die keine Waffen wollen und die mit irgendwie selbst gebartigten T-Shirts in der Gegend rumstehen. Das ist ja nicht so. Wir beschäftigen uns als Forschungsfeld mit Krieg. Wir beschäftigen uns mit Unsicherheit, mit Gewalt, mit systemischer Unsicherheit und wir versuchen dann, diese Sachen etwas zu reduzieren. Wir versuchen dann, Gewalt zu reduzieren, dazu beizutragen, Kriege in dem Rahmen, in dem es überhaupt möglich ist, zu verkürzen und so. Das heißt, wir sind diejenigen, die zwar das Ziel haben, Weltfrieden irgendwie voranzubringen, aber das natürlich als Horizont haben und uns dann im Alltag mit wirklich unschönen Dingen unserer aktuellen Weltlage zu beschäftigen. Und da werden wir viel nachgefragt, auch gerade bei den aktuellen Kriegen in und um Europa, auch gerade bei der Klimakrise, bei Fragen der Radikalisierung, Extremismus, innerer Sicherheit. Das sind alles Themen, die wir bei uns bearbeiten. Und da sitzen wir gerade im Auge des Sturms.
Im Auge des Sturms, daran schließt sich eigentlich meine Frage an, weil Sie sagten ja gerade gesellschaftliche Unsicherheiten. Das heißt, Sie achten dann auch, wenn vor einigen Tagen, fast zwei Wochen, ist es her, ein Hurricane die USA erschüttert mit Riesengewalt. Und das heißt, da gucken Sie auch drauf, weil das ist ja auch eine gesellschaftliche Unsicherheit.
Ganz sicher. Wir haben auch langjährige Forschungsprojekte im Bereich der Klimaforschung, gerade zu der Frage, welche Auswirkungen hat die Klimakrise eigentlich auf Frieden und Sicherheit? Und da sind natürlich Auswirkungen von Extremwetterereignissen wie Hurricanes oder Überflutungen oder der Anstieg des Meeresspiegels haben direkte Auswirkungen auf die gelebte Sicherheit, auf den Frieden in Gesellschaften. Und das schauen wir uns hier im Institut und auch in enger Kooperation mit der Uni Hamburg schon sehr, sehr lange an. Und aus meiner Sicht ist es eines der großen, wenn nicht das größte Thema der nächsten Jahre, was häufig zwar aus dem Blick gerät, aber eine der größten Herausforderungen ist, denen wir uns stellen müssen. Und die Forschung hat da auch die Aufgabe, diese große gesellschaftliche Herausforderung zu begleiten. Und wir versuchen das in unserem möglichen Maße im Bereich der Friedenssicherheitsforschung zu tun.
Wir haben ja im Grunde hier in Mitteleuropa zwei ganz große Themen. Wir sind im Spannungsfeld von zwei Kriegsfeldern. Das eine ist Israel, das andere ist die Ukraine. Sprechen wir mal kurz erstmal über die Ukraine. Da ist die Frage, nach über 2,5 Jahren, es werden dann irgendwann sehr schnell schon fast 3 Jahren, hat man das Gefühl, es geht jetzt nur noch um Aufrüstung und es geht nur noch darum, Waffen hinzuschicken. Und Diplomatie ist irgendwie am Ende, wenn auf der anderen Seite des sehr langen Tisches jemand sitzt, der nicht reden will. Hätten Sie eine Idee, wie man Putin zum Reden bringt oder gibt es eine andere Idee?
Ja, es hat sich, was schon offensichtlich ist, dass sich relativ wenig bewegt, aber dass die grundsätzliche Analyse, die wir ja auch schon seit ein paar Jahren immer wieder vorlegen, dass es nicht reichen wird, Waffen zu liefern, aber dass es auch nicht ausreichen wird, diplomatische Initiativen zu verfolgen. Dass das das ist, was uns auch aus der Forschung aus ganz vielen anderen Fällen bekannt ist. Dass es klar ist, in diesem Fall halten wir es als Einrichtung der Friedensforschung, also die Leute, die sich damit beschäftigen, für richtig, Waffen zu liefern. Aber gleichzeitig braucht es diplomatische Initiativen, die im Hintergrund ja auch laufen. Es gibt ja Gipfel, es gibt Konferenzen, es ist nicht so, als würde nichts passieren. Diplomatie ist ein Hintergrundgeschäft, Mediation ist ein Hintergrundgeschäft, es gibt Gefangenenaustausche, es gibt ganz verschiedene kleinteiligere Mediationsversuche und Hintergrundvorbereitungsgespräche. Da bekommt die Öffentlichkeit ja nicht viel von mit, aber das ist immer so. Das ist immer auch im Kriegsfall so und das ist auch in diesem Krieg so und es wird mit ziemlicher Sicherheit irgendwann auf Friedensverhandlungen hinauslaufen. Die Frage ist nur wann und die Frage ist, ob die günstig ausgehen, weil Friedensverhandlungen auch eine Neigung dazu haben zu scheitern oder eine Neigung haben, schlechte Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, sich hinzustellen, eine Friedensfahne zu schwenken und zu sagen, wir wollen jetzt aber verhandeln und Frieden wird leider nicht helfen. Was helfen kann, ist eine systematische Beschäftigung damit, welche Leute, Akteure, Staaten jemanden wie Putin an einen Tisch kriegen könnten. Und dafür gibt es dann Kontaktgruppen, dafür gibt es Staatengruppen, die sich zusammentun, dafür gibt es die Frage, was hat eigentlich China vor? Und solche Diskussionen werden natürlich im Hintergrund geführt und werden jetzt auch im Anschluss an die große schweizerische Friedenskonferenz, die ja eigentlich keine Friedenskonferenz war, im Birkenstock geführt. Ich wäre also nicht ganz so hoffnungslos, sondern ich sehe das eher als ein eher normalen Verlauf von einem Krieg. Irgendwann transformiert sich dieser Krieg in einen, in dem es einfacher wird oder notwendiger wird zu verhandeln. Und dieser Schritt wird voraussichtlich nicht vor den US-Wahlen passieren. Aber auch ich habe keine Glaskugel.
Es gibt ja im Grunde ja noch eine dritte Säule, wie man möglicherweise ein Land dazu bringen kann, seine Position aufzugeben, das sind wirtschaftliche Sanktionen. Davon habe ich vor allen Dingen im Jahr 2022 sehr viel gehört. Das war ja restriktiv, dass viele westliche Länder im Grunde ihre Unternehmungen eingestellt haben, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten, Konzerne haben ihre Ländergruppen verkauft und so weiter. Aber so richtig mitbekommen tut man doch eigentlich fast nur was auf unserer Seite, weil eben Gas fehlte und so weiter und so fort. Werden diese Sanktionen unterlaufen oder was ist Ihr Eindruck?
Ja, die Sanktionen wurden am Anfang mehr Hoffnungen in die sozusagen aktive Rolle dieser Sanktionen gesteckt. Aber was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass das Ziel von Sanktionen ist etwas, was sich später entscheidet. Das heißt, wenn es um Verhandlungen geht später, kann das Aufheben von Sanktionen als ein Chip in der Verhandlung eingesetzt werden. Sanktionen, um zu strafen, funktionieren nicht. Sanktionen sind Anreizmechanismen, um jemanden anders zu etwas zu bewegen, etwas zu tun, was er oder sie gerade nicht tun möchte. Und später könnten solche Sanktionen nochmal einen positiven Effekt haben, wenn dann verhandelt wird und gesagt wird, unter folgenden Bedingungen heben wir diese für euch sehr teuren Wirtschaftssanktionen auf. Und da kommen sie dann wieder ins Spiel. Aber sie haben momentan natürlich nicht den erhofften Effekt auf den Kriegsverlauf.
Liegt der Fall in Israel ähnlich, dass die sich komplett verhakt haben, die beiden Parteien? Oder sehen Sie da andere Möglichkeiten, andere Konstellationen? Ich meine, am Ende ist dieser Krieg ja nicht erst ein Jahr alt, sondern das geht ja nun schon doch einige Jahrzehnte.
Genau, der Krieg im Nahen Osten, der geführt wird, da ist es ja gar nicht mehr so einfach zu sagen, zwischen welchen Parteien dieser Krieg überhaupt geführt wird. Da könnte man jetzt eine Handvoll aufzählen und ich glaube, die paar Minuten, die wir haben, werden nicht dazu ausreichen, um den Nahostkonflikt zu retten, obwohl es natürlich schön wäre. Aber der Krieg ist so komplex und so hoch eskaliert, dass es momentan noch nicht um eine echte Friedensperspektive gehen kann, so schön das wäre, sondern es geht um Containment. Es geht darum, eine weitere Eskalation des Kriegs zu verhindern. Und es sieht ja gerade nicht besonders gut aus. Das heißt, die Frage wird jetzt sein, in welcher Form treten weitere Kriegsparteien noch deutlicher in den Krieg ein, als sie es schon getan haben, wie der Iran, wie Syrien. Die regionalen Fragen spielen eine große Rolle. Und momentan, wenn ich da mit den Expertinnen und Experten, die sich schon sehr lange mit der Region beschäftige, unterhalte, ist da doch der Optimismus nicht besonders groß, dass es da in der aktuellen politischen Konstellation zu einem ernsthaften, großen Friedenswurf kommen kann. Sondern jetzt geht es erstmal um einen Waffenstillstand, es geht um Containment, es geht darum, die Lage zu deeskalieren.
Auch Hamburg ist betroffen von beiden Krisengebieten. Zum einen haben wir sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Zum anderen ist, glaube ich, die Terrorangst weltweit, und da kann sich, glaube ich, fast kein Kontinent, vielleicht Australien, irgendwie rausnehmen, doch ein bisschen aktueller und ein bisschen stärker als sonst. Wie sicher können wir uns denn hier in Hamburg fühlen, oder wie sicher ist Ihr Gefühl?
Ich fühle mich in Hamburg sicher, aber Sicherheitsgefühle sind eines, und zwar genau eines, immer sehr subjektiv. Das heißt, die Frage, das Interessante in der Forschung ist, dass Daten auch zeigen, dass je gefestigter eine Demokratie ist, je höher das objektive Sicherheitsniveau, also die Chance, von einem Gewaltereignis ereilt zu werden, desto häufiger sinkt die gefühlte Sicherheit in den Bevölkerungsumfragen. Dann kommt man erstmal auf die Idee, wovor man noch so Angst haben könnte, flapsig gesprochen. Das kann hier auch so sein. Das heißt, die Frage in Hamburg ist ja auch nicht nur Angst vor Terrorattentaten oder politischer Gewalt, wenn wir uns da in Subsahara-Afrika umschauen. Die meisten politischen Fälle politischer Gewalt, die meisten Akte von Terrorismus finden ja nicht in Europa statt, sondern in Subsahara-Afrika beispielsweise. Da sind wir ja gar nicht so groß betroffen, wenn man sich die großen Zahlen anschaut. Hamburg ist natürlich interessant für den Katastrophenschutz. Hamburg ist interessant für Extremwetterereignisse, für Folgen des Klimawandels, für gesellschaftliche Anpassung an den Klimawandel. Und da hat Hamburg ja auch schon vorgelegt. Das ist ja durch die große Sturmflut in den 60ern ein quasi gebranntes Kind. Und da ist jetzt die Frage, wie hoch werden die Deiche? Welche Alternativen zu höheren Deichen gibt es im Flutschutz? Wie rüstet sich eigentlich die Stadt für unterschiedliche Fluten, für unterschiedliche Folgen des Klimawandels, wenn man so nah am Meer gebaut hat wie Hamburg? Ist das eine Frage, bei der man sich überlegen muss, wie kann man das eigentlich für die Zukunft sichern? Wie kann man hier die Freiwilligen organisieren, die ja im Ehrenamt, im technischen Hilfswerk oder sonst wo arbeiten? Und wie kann man hier dieses zivile Engagement nach vorne bringen, damit wir uns auch morgen noch sicher fühlen können? Weil das sind die großen Fragen, die sich so einer offenen Hafen- und Weltstadt wie Hamburg stellen. Wie können wir das inklusiv machen? Wie können wir das Leben in der Zukunft hier so gestalten, dass es für alle lebenswert bleibt und nicht nur für die Leute, die auf einem 10 Meter hohen Meeresspiegelniveau netterweise wohnen und nicht in die Sturmflutzone geraten oder die nicht aus einem Land hier zu uns kommen, das vom Krieg bedroht ist?
Ich gucke aus Informationsgründen, aber vor allen Dingen auch aus Unterhaltungsgründen sehr, sehr gerne Talkshows. Können Sie bei einer Talkshow noch entspannen in Zeiten, wo sehr viel über Krieg und Frieden gesprochen wird? Oder tun Sie sich das gar nicht an?
Ich schaue es ab und an aus professionellem Interesse, aber entspannen würde ich vermutlich nicht bei einer Talkshow mit Gesprächen über Krisen, Kriege, Frieden und Krieg. Das ist mein täglich Brot. Das machen wir hier als Job. Da sind wir ganz gut drin, das auch in einer gewissen Art und Weise professionell zu nehmen. Aber natürlich kommt bei uns auch Unruhe an und Nervosität und auch aggressiveres Verhalten in Talkshows oder auch Diskussionsrunden, die wir ja in allen möglichen Ecken und Enden der Gesellschaft führen. Und da muss ich auch immer darauf achten, dass meine Leute da nicht unter die Räder kommen, dass wir alle gut noch arbeiten können in der Situation, in der es ganz schön ruppig geworden ist und in der wir versuchen, als Einrichtung, als Job zu orientieren, zu zeigen, was sind die Möglichkeiten, zu sagen, Leute, es sieht zwar schlecht aus, aber es ist nicht alles zappenduster, hier könnte man nochmal gucken, was es besser wird, und diesen Grundoptimismus zu bewahren, dass man doch irgendwann die Richtung des Weltfriedens zumindest nicht aufgibt. Das ist was, das uns hier bewegt, und da hoffe ich, dass wir das weiter auch in dieser etwas ruppigen Lage gerade tun können.
Welches Guilty Pleasure haben Sie denn beim Fernsehgucken? Schauen Sie dann Arztserien oder was machen Sie?
Ich habe gar keinen Fernseher.
Nein. Verrückt.
Gibt es noch Fernseher?
Haben sonst nur unter 25-Jährige. Aber super, Sie sind 26, Sie dürfen das noch machen. Ja, genau. Wir kommen zu unserer Rubrik.
Nice. Oder Scheiß.
Und ich möchte gerne wissen, möchten Sie loben oder kritisieren?
Ich möchte loben.
Na, dann mal los.
Genau, das Lob geht an die, was auch immer, wie viel Kilometer Fahrradwege Hamburg im letzten Jahr gebaut hat. Ich bin überzeugte Fahrradfahrerin und ich freue mich über jeden Meter und stehe laut klatschend hinter den Leuten, die uns die Fahrradwege markieren und ausbauen, weil ich es schön finde, nicht unter Lebensgefahr meine täglichen Wege in der Stadt zurücklegen zu müssen. Dafür vielen Dank. Da kann noch mehr passieren.
Da wird, glaube ich, auch sehr viel passieren, wenn ich unserem Verkehrssenator Agnes Terx aufmerksam zuhöre. Ich habe Ihnen wiederum auch sehr gerne aufmerksam zugehört, habe mir viel Freude bereitet, auch wenn das Thema ein bisschen schwierig ist. Ich hoffe, dass Sie irgendwann mal so viele Erkenntnisse haben, dass Sie die Politiker so beraten können, dass beide Kriege, über die wir gesprochen haben, aufhören und alle anderen natürlich auch. In diesem Sinne, Ahoi.
Danke, wir tun unser Bestes.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.